SRF 2 Kultur.
Vor 80 Jahren ließ ganz Amerika die Korken knallen. Der Zusatzartikel, der den Alkoholkonsum und Verkauf strafbar gemacht hatte, wurde wieder aufgehoben. Die Prohibition war am Ende. Und endlich machte man sich nicht mehr strafbar, wenn man nach Feierabend ein Bier trinken wollte. Nicht vorbei war es aber mit der Musik, die das Jahrzehnt der Prohibition begleitet hatte. Die 20er Jahre, die Roaring Twenties, waren eine unglaubliche Zeit für den Jazz. Oder wie es eine Produzentin von Riverwalk Jazz einmal formuliert hat, Margaret Moosepick: Prohibition jump started the Jazz Age. Man könnte es also auch so formulieren, als es soweit war, am 5. Dezember 1933 und in den USA die Prohibition wieder aufgehoben wurde, war es sozusagen zu spät. Der Jazz hatte bereits um sich gegriffen, war nicht mehr zu stoppen. Dem Geist sei Dank, müsste man fast sagen. Nur, wie konnte das passieren? Wie konnte die Zeit des Alkoholverbots zum Brandbeschleuniger für den Jazz werden? Darüber rede ich heute mit Peter Rüedi, Jazzkritiker, Weinkritiker auch, Publizist und Homme de Culture hier auf SRF 2 Kultur. In Reflexe, mein Name, Jodok Hess. Peter Rüedi, die Prohibition hätte den Alkoholkonsum aus Amerika verbannen sollen, möglichst auch alles Böse, was mit dem Alkohol verbunden worden ist, zerrüttete Familien, Gewalt, allgemeiner Zerfall der Sitten. Der Alkoholkonsum aber wurde überhaupt nicht eingebannt, eigentlich fast das Gegenteil traf ein. Überrascht Sie das, so im bequemen Rückblick von 80 Jahren?
Nein, das überrascht mich überhaupt nicht. Es überrascht mich so wenig wie Sigmund Freud, merkwürdigerweise, der sich in mehreren Statements geradezu mockierend über diese ganze Übung geäußert hat, wissend, dass man die Dringlichkeiten des menschlichen Es nicht mit über-ich-artigen Regulierungen, schon gar nicht mit welchen, die an den Staat delegiert sind, in den Griff bekommen kann. Es war ja eher so, dass dieses Verbot die Alkoholgewohnheiten, zumindest in den Großstädten, eher beschleunigt hat. Es gibt merkwürdige Statistiken, die tatsächlich beweisen wollen, dass die Leberzirrhosen zurückgegangen seien, sozusagen in der allgemeinen Medizinstatistik. Aber insgesamt natürlich hat die Prohibition auch durch den Reiz der Illegalität einen enormen Thrill hervorgerufen, von dem natürlich auch die Musik, die damit verbunden war, profitierte. Diese neue Musik, die eigentlich wie ein Brand fast synchron zur Prohibition explodiert ist in dieser Zeit.
Und man muss vielleicht noch ergänzen, es gab auch sehr viel zu feiern, generell in diesem Jahrzehnt. Also nach dem Ersten Weltkrieg haben ja die USA einen wirtschaftlichen Boom erlebt. An der Wall Street wurden Rekordgewinne erzielt. Wer die aktuelle Great Gatsby-Verfilmung gesehen hat, zum Beispiel, hat das noch einmal erleben können, mit der Leonardo DiCaprio wieder da wieder geprasst und gefeiert und getanzt wurde und eben natürlich auch Musik gemacht, wie nie zuvor. Warum aber dennoch, muss man fragen, warum soll der verbotene Alkohol die kulturelle Entwicklung Jazz so besonders mit vorangetrieben haben? Man muss ja schon sagen, zuerst einmal wurden die Saloons geschlossen, die Alkoholherstellung, Alkoholtransport, Alkoholausschenken war verboten. Es gab also nicht in erster Linie mehr Orte, wo man dann eben auch Musik machen könnte. Das muss man schon vielleicht schnell noch einmal aufgleisen. Wie ist das dann passiert?
Die Orte, wo dann Alkohol ausgeschenkt wurden, das waren Speakeasies und das waren illegale Veranstaltungsorte. Also die zeichneten sich nicht durch Engagements der berühmtesten Figuren dieser neuen Musik aus, sondern die beschäftigten die lokalen Musiker, die gerade am schnellsten greifbar waren und vor allem wenig kosteten. Und das waren bis zu einem großen Prozentsatz schwarze Musiker. In diesem Sinn hat natürlich die Prohibition die Beförderung des schwarzen Elements in dieser Fusionsmusik Jazz befördert.
Das heißt, dass man wollte nicht auffallen, mal mit ganz großen Namen, dann hat lokale Musiker engagiert. Und das waren eben diese Big Easys, diese Flüsterkneipen, die Sie erwähnt haben, die haben sich auch konkurrenziert und wollten möglichst die Leute zu sich holen natürlich. Das war eine Entwicklung, die sozusagen dann mehr Arbeit gebracht hat in einer kleinräumigen Umgebung. Gary Giddens, ein US-amerikanischer Jazzpublizist, sagt das sehr schön im Film Prohibition von Ken Burns.
In den 1920ern geschah das Beste, was dem Jazz je passieren konnte. Es wurde das dümmste Gesetz in der Geschichte der Vereinigten Staaten verabschiedet, die Prohibition. Waren es davor eine Handvoll Saloons im ganzen Land, so gab es nun plötzlich Tausende von Speakeasies, vor allem in den großen Städten. Ich meine, in New York, in Manhattan alleine waren es zeitweise 5000 Speakeasies. Und dann die Konkurrenz. Wenn du Leute anziehen willst, brauchst du Musik. Es gab also plötzlich Arbeit, tonnenweise Arbeit für Jazzmusiker. Und damit nicht genug. Die Prohibition hat auch die Moral aufgelockert. Genau das Gegenteil davon, was eigentlich hätte geschehen sollen. In den Saloons vor der Prohibition, da haben die Frauen zum Beispiel nicht getrunken. In den Speakeasies dann aber schon. Und wie?
Soweit also Gary Giddens. Er nennt vor allem zwei Effekte der Prohibition, die den Jazz betreffen, eben mehr Arbeit für Jazzmusiker. Sie haben es auch gesagt, Peter Rödi, für vor allem die schwarze Jazzszene und weniger strenge und enge Moralvorstellungen. Eben gelockert wurde diese Moral ja sicher auch durch den Alkoholkonsum. Wie da der Jazz dazu passt, darauf werden wir sicher noch kommen. Zuerst müssen wir jetzt aber vielleicht doch noch generell über den Alkohol als Treibstoff reden, Peter Rödi. Sie haben ja vor einigen Jahren in der Kulturzeitschrift Du zum Thema Literaten und Alkohol einen Essay geschrieben unter dem Titel.
Ja, das ist eine Ewigkeit her.
Eine Ewigkeit her. Unter dem Titel Der Geist aus der Flasche. Dort nennen Sie als die Ahnen für den unzimperlichen Umgang mit Alkohol zum Beispiel Edgar Allan Poe und Jack London. Gibt es eigentlich auch solche Ahnen im Jazz?
Ja, sicher, jede Menge, natürlich. Ich habe jenen Essay, mag ich mich erinnern, mit dem Satz geschlossen: Auch die Sehnsucht ist eine Sucht. Und damit hat das natürlich selbstverständlich etwas zu tun. Also überall, wo es um Grenzüberschreitungen geht, sind die Hilfs- und Suchtmittel generell nicht weit. Das kann auch im ganz immateriellen Bereich sich einstellen. So gesehen kann auch Meditation eine Sucht sein. Und im Jazz gibt es große, charismatische Figuren dieses Suchtverhaltens im Allgemeinen und dann namentlich auch des Alkoholverhaltens. Eine Ikone zum Beispiel in diesem Zusammenhang ist Dexter Gordon gewesen und dieser große Film von Bertrand Tavernier, der ist eigentlich ein Epitaph zu diesem Thema, über dessen Anfang wir uns jetzt unterhalten.
Eben meditiert wurde nicht in den Speakeasies, da wurde eher Alkohol getrunken und auch nicht unbedingt der beste Alkohol und nicht zu knapp. Vielleicht mal ganz konkret, eben Schriftsteller sind auf Inspiration angewiesen, natürlich Jazzmusiker auch, die improvisieren vor allem. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass dort auch der Alkohol gewisse Schleusen öffnet.
Ja, er ist auch eine Nothilfe und ein Hilfsmittel für eine Musik, die in Anführungsstrichen für den Moment und aus dem Moment geboren wird. Das ist ein hohes Risiko und das setzt denjenigen, der sich damit befasst, unter einen enormen Kreativitätsdruck. Es ist von Anbeginn an und in jedem Moment offensichtlich, was einem einfällt und was nicht. Das ist etwas ganz anderes als im kompositorischen Bereich, wo es auch wimmelt von Alkoholikern. Diese auf den Moment gerichtete Kreativität befördert selbstverständlich den Griff zur Krücke Alkohol. Der wunderbare Titel von Thelonious Monk, um jetzt mal wieder über unser enges Prohibitionszeitfenster hinauszugreifen, Straight No Chaser. Straight ist der kurze Klare und der Chaser ist das Bier hinterher. Und Straight No Chaser heißt das, was die Vorliebe von Monk war, der Gin pur.
Monk auch als Meister der nicht nur der Improvisation, sondern auch als eine, der man in Trance oft auch gesehen hat, mit diesem Bärentanz, der also wirklich diesen Zustand sozusagen dann auch noch tanzend oder als Performance, wenn man so will, verkörpert.
Aber auch Coleman Hawkins, nicht wahr? Lester Young ist in den letzten Jahren eigentlich nur noch in seltenen Momenten zu seinen fabelhaften, zusammenhängenden Melodieschwüngen imstande gewesen. Der Alkohol hat eine fragmentierende Wirkung, wenn er ein gewisses Maß übersteigt.
Aber eben, er erleichtert das Beginnen und das Loslassen, sagen Sie in Ihrem Essay, was natürlich eminent wichtig ist für den Improvisator, der jetzt ein Solo beginnen muss, die Ideen auf den Punkt bringen muss und dann, wenn das Solo zu Ende ist, nach zwei Chorussen, auch wieder das gehen lassen können muss.
Ja, natürlich. Also letzteres war zum Beispiel ein großes Problem von Coltrane. Diese Musik war auf eine gewisse Endlosigkeit hin angelegt, weil sie die Zeit außer Kraft setzte.
Ich möchte noch einmal auf das zurückkommen, was Sie ganz zu Beginn der Sendung gesagt haben, den psychoanalytischen Aspekt und den vielleicht noch einmal mit der Improvisation abgleichen. Eben, Sie haben das auch in Ihrem Essay im Du so genannt, dass sich das Ich und Es gemeinsam mit dem Alkohol gegen das Über-Ich verbünden sozusagen.
Das denke ich auf alle Fälle. Also der Alkohol ist eines der Mittel, sich selber zur Produktivität zu überlisten. Hauptsächlich von introvertierten, ich-bezogenen Künstlern, die diese Droge der Extrovertiertheit gern und oft als Hilfe beansprucht haben.
So viel also mal zur Rolle des Alkohols im kreativen Prozess, eben das sind vielleicht Ansätze, mit denen man auch über das unselige Phänomen, Sie haben es erwähnt, der vielen Junkies dann im Jazz der 40er und 50er reden könnte. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber das Thema ist, Alkohol gehört in den 1920ern zu den illegalen Substanzen. Das Prohibitionsgesetz war ein Verbot auf Bundesebene. Das hat eine Riesenbedeutung in der USA, vielleicht zum Vergleich. Nur das 13. Amendment, also die Prohibition ist das 18., das 13. Amendment hat die Sklaverei abgeschafft, 1865. Also Amendments sind Ergänzungen der Bundesverfassungen. Das heißt, der Bund muss auch wieder Handlungen gegen die Prohibition verfolgen. Das war das Scheitern sozusagen dieses Amendments, dass man das eigentlich auch hätte umsetzen müssen. Das hat zunächst auch mal einen großen Druck bedeutet, Peter Röde. Also es gab Prohibitionsbeamte, es gab Razzien.
Wobei, die waren hoffnungslos unterbesetzt und die waren in bedauernswerter Hilflosigkeit, standen sie diesem immer mehr explodierenden illegalen Apparat gegenüber, von Gangstern, die den Vertrieb organisierten, die die Produktion kontrollierten und die Absatzmöglichkeiten kontrollierten. Keineswegs nur die italienische Mafia, sondern es waren irische Gangster zum anderen und jüdische Mafia. Der berühmte Baxi Siegel zum Beispiel, dessen Autobiografie erinnere ich mich mal unter dem schönen Titel We Only Kill Each Other erschienen ist. Also wir stellen uns immer vor, Mafia ist Al Capone. Es gab noch ganz andere Segmente. Was heißt, gesellschaftlich gesehen war das Phänomen der organisierten Kriminalität über breite Bevölkerungskreise verteilt. Die Gruppe, die nicht vorkam da drin, war das puritanische, protestantische Amerika. Das hat die Prohibition erfunden und das scheiterte kläglich mit der Prohibition.
Um vielleicht aber doch noch einmal Al Capone ins Spiel zu bringen, der war ja nicht zuletzt deswegen ein so großer Name, weil er eben auch die Öffentlichkeit dann gesucht hat mit der Zeit und somit auch steht für diese Vermischung von der Halb- und Unterwelt mit den neuen Medien dieser Zeit, mit dem Film, mit den Berühmtheiten aus dieser Zeit, die sich dann öffentlich sozusagen getroffen haben in diesen Speakeasies, in den illegalen Bars.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Vielleicht sogar der entscheidende. Illegalität wurde schick. Die moralischen Limiten und Imperative, die wurden aufgeweicht, wenn nicht gar aufgelöst. Wenn jeder ein bisschen kriminell war, weil er früher oder später oder im einen oder anderen Zusammenhang weiter Alkohol konsumierte, hat sich die Kriminalität insgesamt relativiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es war ja so, dass die Musik nicht die einzige Attraktion dieser Lokalitäten war. Es hatte auch mit einer erotischen Aura und Aufgeladenheit zu tun. Das betrifft jetzt nicht unbedingt Damen des professionellen Gewerbes, sondern eine allgemeine Lockerung der Sexualmoral, die mit dem einherging, was Sie genannt haben, dass auch, oder dazu gehörte auch das Frauenvermehr der Männerdroge, der ursprünglichen Männerdroge Alkohol zusprachen.
Das waren dann eben die Flappers aus dieser Zeit, also die ja sich mehr selbstbestimmen wollenden jungen Frauen, die in den Saloons noch nicht wirklich zu sehen waren, die aber dann in den Speakeasies durchaus verkehrten.
So ist es. Und selbstbewusst verkehrten und selbst ihren Alkoholkonsum bestimmten und auch die Zusammensetzung ihrer Liebhaber oder Liebhaberinnen.
Sie haben schon erwähnt, eben, dass es vor allem eine schwarze Szene war. Es waren viele Speakeasies, sogenannte Black and Tan Speakeasies, also es wurde schwarzen und weißen Publikum der Zugang ermöglicht. Nicht überall war das so, aber hat das auch eine, sagen wir, Annäherung, musikalische Annäherung dann nach sich gezogen? Oder kann man das zu diesem Punkt noch nicht sagen, dass schwarz und weiß miteinander Musik gemacht hat?
Doch, das kann man sagen. Es beginnt in dieser Zeit, in dieser Sphäre der Illegalität, sind verschiedene Schranken gefallen. Also in diesen Speakeasies, in diesen, in Anführungszeichen, Freiräumen, auch Freiräumen angesichts der Illegalität vor allem, begegneten sich die unterschiedlichsten sozialen Klassen fast problemlos. Und es lockerten sich auch rassistische Barrieren. Die Prohibition hat ja nichts Neues am Jazz geschaffen. Sie hat nur ganz viel beschleunigt. Und sie war so etwas wie ein Brandbeschleuniger der Vorgänge, einer unter anderen. Bis noch weit in die 30er Jahre hinein herrschte noch eine ziemlich rigorose Rassentrennung auf den Bühnen. Aber was entscheidend war, dass schwarze Musiker vermehrt für ein weißes Publikum spielten als Entertainer. Das Musterbeispiel ist Ellingtons Cotton Club, wo ein ausschließlich weißes Publikum eine Musik bestaunte, die Ellington selber seinen Jungle Style nannte. Und das ist ja ein so etwas wie ein künstlicher Exotismus.
Und auch der Genius von Duke Ellington, der eben das, was man von ihm verlangt, eben er soll diese Klischees bedienen und Dschungelmusik machen für das ausschließlich weiße Publikum. Im Cotton Club durften lange Jahre nur eben weiße Besucher kommen, dass er genau daraus eben dann einen Kunstgriff machte und seine Dschungelmusik daraus entwickelte.
Ja, natürlich. Und in dieser Dschungelmusik gab es eine ganze Reihe von etwas aufgesetzten Exotismen, aber auf der anderen Seite schöpfte dieser Musikstil, gerade wenn ich an die Blechsätze denke, aus einem Kernbereich dieser neuen Musik Jazz. Das sind die Dirty Intonations. Das war das, was letztlich aus dem Blues-Erbe in den Jazz kam. Das waren die hochpersönlichen und nicht normierten Tonideale.
Die Dirty Intonation, das Dirty Playing ist ein gutes Stichwort. Es hat auch in dieser Zeit durchaus eine elitäre schwarze Schicht gegeben, die das schlicht und einfach unmöglich fand, wie sich ihre schwarzen Berufskollegen gebärdet haben. Musikalisch ein berühmtes Beispiel ist der Pianist und Theaterdirigent Dave Payton.
Quietschen, quäken, stöhnen, ächzen und flattern. Das macht die Orchester in den Cabarets populär. Dort findet der Schinkenmusiker ein bequemes Pöstchen. Er braucht sich an keine Noten zu halten. Ein Fehler kann als Trickfigur gerechnet werden. Das Orchester, das die Eingeweide zum Schwingen bringt, das ist es, was die Leute heute wollen. Der abgebrühte Schnapsschlucker wünscht sensationelles Getöse. Die haben kein Empfinden dafür, was wahre Musik ist.
Sagt Dave Payton, der schwarze und klassisch ausgebildete Pianist und Theaterdirigent. Vielleicht noch einmal, Peter Rüede, was meint er dann, wenn er seinen schwarzen Kollegen vorwirft, sie würden schräg und fehlerhaft spielen, die Töne nicht sauber anspielen, eben dieses Play Dirty?
Das ist eindeutig die Meinung eines Aufsteigers, der in die feineren Regionen der klassischen, normierten Musik vorgedrungen ist und als primitiv verachtet, was er hinter sich gelassen hat. Und dazu gehört selbstverständlich das Ganze, was er als unreine Intonation bezeichnet. Das ist der wahre Charakter, respektive eines der großen Stilmittel dieser neuen Musik und etwas, was die besondere Kraft dieser Musik ausmacht.
Aber auch die Angst eines der glaubte, man habe diese Klischees hinter sich gelassen und jetzt seine Kollegen sieht, wie sie in einem Cotton Club mit einem Südstaaten-Sklavenhütten-Ambiente wieder Klischees bedient werden, eben natürlich.
Das fand natürlich nicht nur im Cotton Club statt, sondern auch in den großen Revuen auf dem Broadway in den 20er Jahren. Ja, also die Usanz, dass sich in diesem Zusammenhang Weiße als Schwarze schminkten und als Karikaturen von Schwarzen erschienen, das war gang und gäbe, natürlich.
Besonders bekannt ist auch in diesem Zusammenhang Louis Armstrong, dem man auch oft vorgeworfen hat, er würde diese verhassten Klischees bedienen, eben das Stereotyp vom zähnefletschenden, augenrollenden, in Anführungszeichen, Nigger, was man immer wieder ihm vorgeworfen hat. Wie hat ein Louis Armstrong die Musik in dieser Zeit entwickelt?
Dann eher in den 30er Jahren. Das beginnt dieses klischeehafte Verhalten von dem, was dann die Bebopper als Onkel Tom Armstrong verspottet haben. Nein, Armstrong ist natürlich die schlagende Widerlegung dessen, was sie zitiert haben von diesem klassischen schwarzen Gewährsmann. Im Grunde genommen hat Armstrong ausgehend von New Orleans Formen und von der Nachfolge von King Oliver eine bis heute unglaublich raffinierte und austarierte neue Kammermusik erfunden. So ist es. Und wenn ich jemals wieder Hot 5 und Hot 7 mir anhöre, bin ich erstaunt über die fast mozartische Qualität, die das hat. Wenn man mal das ganze Rauschen und die fragwürdige Aufnahmetechnik beiseite lässt, ist es unglaublich.
Wir sind bei Reflexe auf SRF 2 Kultur. Wir reden über die Prohibition als Brandbeschleuniger im Jazz. Peter Rüede, Sie haben Duke Ellington erwähnt, wir haben Louis Armstrong gehört. Gibt es noch andere oder vielleicht einen anderen ganz typischen Musiker, der für Sie in diese Szene der brandbeschleunigten Prohibitionsjazzer passt?
Was ich sagen wollte zu dieser ganzen Schwarz- und Weiß-Thematik, ist natürlich ein schlagendes Beispiel, Big Spiderbecke, der eigentlich, wenn man so will, etwas versuchte wie eine weiße, cool gedämpfte Version von Armstrong. im weitesten Sinn. Weiderbecke war so etwas wie der Chet Baker der Roaring Twenties.
In diese Roaring Twenties gehört auch noch ein weiterer Brandbeschleuniger, könnte man eigentlich sagen. Die ersten Radiostationen haben eröffnet in den 1920er Jahren. Viele haben natürlich dann nicht oder noch nicht diese Musik gespielt, viele andere aber schon. Was bedeutete das für den Jazz?
Mit den Radiostationen und mit den Tonträgern wurden die lokalen Zentren der Musik-Jazz relativiert. Jazz wurde eine überregionale amerikanische Musik in dieser Zeit. Und die ganzen Stammbäume der New Orleans-Musiker, die über Chicago nach New York kamen und überall wieder lokale Szenen befruchteten, das begann sich sehr zu relativieren mit den nationalen kommerziellen Sendern und mit der Schallplatte.
Und die nationalen Sender, eben, die waren, das muss man sich vielleicht auch noch kurz vor Augen führen, die waren dann vor Ort. Eben zum Beispiel, wir haben jetzt viel über den Cotton Club geredet, aus diesem Cotton Club wurde mit der Zeit dann Live-Radio gemacht. Und ja, so wurde die Musik verbreitet. Prohibition und Jazz, wo der verbotene Alkohol floss, wurde Jazz gespielt. Musik, die, das haben Sie auch mal so benannt, Peter Rüdi, Musik, die grundsätzlich ein beträchtliches, rebellisches Potenzial hat. Es gab massenweise Arbeit, es gab einen großen Konkurrenzdruck auch, überhaupt eine fieberhafte Arbeitsumgebung aus verschiedenen Gründen. Viele der ganz Großen, ein Duke Ellington, ein Louis Armstrong, ein Big Spiderbecke, viele Namen auch, die wir nicht genannt haben, gingen gestärkt aus diesen Roaring Twenties hervor. Jazz ohne Prohibition, das wäre aber wohl auch möglich gewesen, oder Peter Rüdi?
Selbstverständlich, natürlich. Also der schlagendste Beweis sind die Anfänge des europäischen Jazz. Die Anfänge von Django Reinhardt in den Musette-Lokalen hinter der Bastille, wo eine nicht weniger ausgelassene Stimmung herrschte, wo selbstverständlich auch anrüchiges Personal zugange war, auch aus den kriminellen und halbkriminellen Kreisen und auch aus den losen Gewerbszweigen. Django Reinhardts Anfänge sind so etwas wie Prohibitionsmusik ohne Prohibition.
Interessanterweise also eine erste Ausbildung eigentlich einer europäischen Jazzszene in den 30er Jahren. Dennoch, New York ist nach den Roaring Twenties eigentlich unangefochten das Zentrum des Jazz für Jahrzehnte eigentlich, oder?
Naja, in den 30er Jahren wurde natürlich auch Chicago sehr wichtig und ein bedeutendes Zentrum. Aber die Teilnahme der Europäer an der Entwicklung des Jazz fand mehr über europäische Emigranten in den USA statt, wenn man zunächst und hauptsächlich die Schwarzen, das ist klar. Wenn man die Schwarzen, die Italiener und die Juden aus dem Jazz wegdenkt, bleibt bis lange in den 60er, 70er Jahren nicht viel übrig.
Kein Jazz ohne die ehemaligen Sklaven und ohne die Migranten also und weniger Jazz ohne die Prohibition. Vielen Dank, Peter Rüdi, für dieses Gespräch zur Prohibition als Brandbeschleuniger für den Jazz. Das war Reflexe hier auf SRF 2 Kultur. Ich bin Jodok Hess.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.